Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview. Jahreszahlen.
Steffen Schneider, CFO, Home2Go, seit 2020 dabei und seit 2021 börsennotiert.
Andi Groß, Börsenradio. Herr Schneider, wo waren Sie am 5. August 2023? Wissen Sie das noch?
Ich gehe davon aus, dass wir die Q3-Zahlen vorbereitet haben, aber das war natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges Datum gewesen, weil wir an dem Tag die meisten Check-ins haben, was ja wie üblich in unseren Q3-Zahlen dann auch reflektiert ist.
Wenn man sich Ihren Jahresbericht, über den wir jetzt sprechen, anschaut, man kommt jetzt so ein bisschen ins Träumen. Man kriegt wirklich Fernweh. Ich nehme an, das ist auch ganz bewusst so gesetzt und gewollt. Viele schöne Bilder, viele schöne Häuser von der ganzen Welt. Hin und wieder auch so Informationen, wie zum Beispiel der 5. August mit den meisten Buchungen oder Menschen verreisen mit Haustieren. Das ist der Filter, der am meisten gesetzt wird.
Ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff und wir hatten das beispielsweise in unseren Q1 letztes Jahr gemerkt, weil normalerweise, wenn Sie nach Traffic suchen, wollen Sie ihn möglichst breit haben, aber je enger Sie gehen, desto günstiger können Sie den einkaufen. Und da hatten wir gerade bei Reisen mit Hund zum Beispiel eine sehr, sehr gute Erfahrung gehabt, dass da sehr attraktiven Preisen sehr guter Traffic eingekauft werden konnte. Und für viele Menschen ist die Mitnahme des Haustieres sehr, sehr wichtig.
Um es noch auf die Spitze zu treiben, ich habe noch ein Stichwort gefunden, eine Top-Destination in Deutschland. Vermutlich werde ich jetzt in Mepo gesteinigt, wenn ich frage, wer da was ist, Zingst?
Das ist eine Gemeinde in Mecklenburg-Vorpommern an der Ostsee, ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel.
Halb Insel, halb Paradies. Ich habe natürlich gegoogelt, ich konnte nicht umhin. Ja, schauen wir uns die Zahlen an. Die sind ja auch versteckt in diesem herrlichen Reisekatalog oder der Geschäftsbericht, der als Reisekatalog getarnt ist. Beim Börsengang 21 hatten Sie versprochen, Adjusted EBITDA Break-Even zu erreichen in 23. Haben Sie Ihr Versprechen gehalten?
Das Versprechen haben wir gehalten und haben das Geschäftsjahr 23 mit einem bereinigten EBITDA von 1,8 Millionen abgeschlossen.
Okay, also Versprechen gehalten, Adjusted EBITDA Break-Even, positiv. Was bedeutet das denn netto? Was bedeutet das unterm Strich?
Ja gut, unter dem Strich sind wir noch rot. Dann kommen ja natürlich viele Accounting-Effekte dazu. Ein Beispiel ist beispielsweise die aktienbasierte Vergütung. Wir hatten ja damals im Rahmen des Börsengangs sind alte Optionsprogramme umgewandelt worden zu einem Kurs von 10 Euro, das damals der Preis war. Und dementsprechend, diese Programme laufen noch nach, wird im Sinne des Accounting oder der Buchhaltung weiterhin 10 Euro angesetzt, obwohl der Kurs leider wesentlich geringer ist. Und dementsprechend ist es einer dieser Effekte, den wir dort bereinigen.
Wie sieht denn eigentlich die Road to Profitability aus? Wann wollen Sie, wann werden Sie auch unterm Strich profitabel sein?
Also das nächste große Ziel, was wir haben, ist erstmal die Generierung von Cashflow, also Free Cashflow. Das haben wir auch im letzten Jahr erheblich verbessert. Und jetzt mit der Guidance, die wir da ausgegeben haben, von einem bereinigten EBITDA von größer 10 Millionen. Und wenn man sich anschaut, wie wenig zwischen bereinigten EBITDA und Free Cashflow kommt, kommen wir schon relativ nahe dran. Wir haben uns das ganz bewusst nicht als offizielles Ziel bis jetzt gesetzt, weil wenn beispielsweise sich nochmal attraktive Gelegenheiten ergeben, mehr zu investieren ins Geschäft, beispielsweise im vierten Quartal, dann wollen wir diese unternehmerische Freiheit haben. Von daher ab 2025 ist es aber dann auch ausgesprochenes Ziel, dass man da den Free Cashflow Break-Even erreicht und von dort weiterentwickelt. Das Nettoergebnis, da, wie eben schon erwähnt, hat man halt insbesondere so Accounting-Effekte. Das kann mal zu seinem Vorteil sein, das kann mal zum Nachteil sein. Ich gebe Ihnen wieder ein Beispiel. In 22 hatten wir ein sehr hohes positives Finanzergebnis. Das war rein durch Accounting getrieben, weil wir Optionen außen stehen hatten, die dann aufgrund des Kursverlaufs weniger wert waren und dementsprechend weniger zurückgestellt wurden. Und da haben Sie einfach in der Buchhaltung Effekte drin, die können sich mal positiv auswirken, mal negativ und entsprechend wird das wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis wir dort auch auf einer Net-Income-Basis positiv sind.
Die KPIs Ihrer Branche, die sind ja sehr speziell. Was sind denn die aussagekräftigsten Zahlen, um Ihr Geschäft, das Buchungsverhalten, das Reiseverhalten Ihrer Kunden zu beurteilen?
Für uns die wichtigste Kennzahl ist das, was gebucht wird. Also wir nennen das Ganze Buchungsumsätze oder Booking Revenues. Und das ist das, was, wenn Sie sich jetzt vorstellen, Sie fanden jetzt das Gespräch gut. Sie buchen heute eine Reise, beispielsweise nach Dänemark. Und dann würden wir den Anteil an der Buchung, den wir bekommen, also nehmen wir an, Sie buchen ein Haus für 1.000 Euro die Woche, wir haben eine Marge von 10%, dann würden wir 100 Euro heute im März im Q1 als Buchungsumsatz aufnehmen. Und wenn Sie dann beispielsweise im August reisen, würden wir diese 100 Euro als IFRS-Umsatz im August realisieren. Und das ist einer der Punkte, weshalb wir auch immer gerne auf diese Buchungsumsätze hinweisen, weil das auch Investoren eine recht gute Visibilität gibt. Wir haben das auch in unserem Earnings Call dargestellt, wo wir dann immer wieder diese Buchungsumsätze anzeigen und wie man sehen kann, wie man schön Jahr für Jahr auf einer höheren Basis ist. Und diese Frühindikatoren geben dann eine sehr gute Visibilität, was dann im dritten Quartal, wenn die allermeisten Menschen ihren Jahresurlaub antreten, dann auch zu den IFRS-Umsätzen führt.
Aber das Ganze geht ja noch weiter, das ist ja noch detaillierter. Also wie lange wird gebucht, wie oft führt eine Buchung dann tatsächlich zur Reise, wie oft wird storniert, wie groß sind die Gruppen, wie lange bleibt die Gruppe oder die Familie dann dort? Ist es eine Familie oder sind es nur zwei Leute, gerne, wie wir eingangs besprochen haben, auch mit Hund? Was geben die aus? Was kostet das am Tag? Was lesen Sie denn aus diesen ganzen Zahlen? Wie hat sich denn die Reisebranche entwickelt?
Grundsätzlich ist unser Geschäft da relativ stabil. Also wir schauen uns da immer wieder an, was ist sozusagen der durchschnittliche Preis, den ein Reisender zahlt pro Nacht. Also das ist dann auch wieder diese ganzen englischen Ausdrücke. Das nennt sich dann Average Daily Rate. Und wir gucken uns an, wie lange bleibt jemand. Das ist dann auch wieder englisch die Length of Stay, also ADR und LOS. Das zusammengenommen ist dann wiederum der Warenkorb. So, wenn man sich anschaut, bei uns in 23 ist der Warenkorb nach oben gegangen. Es liegt aber daran, dass wir einen höheren Anteil am US-Geschäft haben. Also der US-Anteil, der im letzten Jahr in 22 bei ungefähr 25% lag, ist in 23 nochmal 8 Prozentpunkte gestiegen. Und in USA wird einfach grundsätzlich werden teurere Objekte gebucht, die aber kürzer bleiben. Die Aufenthaltsdauer in USA ist kürzer, als sie in Europa ist. Dafür gibt man pro Nacht mehr Geld aus. Entsprechend ist der Warenkorb in USA größer. Heißt, obwohl sich in der Region USA oder Nordamerika fast nichts geändert hat, sehr stabil ist, obwohl sich in Europa fast nichts geändert hat, sehr stabil ist, hat sich unser Warenkorbmix, unsere ADR verändert, als auch unser Length of Stay verändert, weil einfach der US-Anteil ein höherer war. Also wenn jetzt beispielsweise im nächsten Jahr der US-Anteil wieder geringer sein sollte, dann wird der Warenkorb auch wieder geringer werden, weil die Europäer einfach weniger pro Nacht ausgeben. Also ist insgesamt das Preisniveau in den USA ein ganz anderes.
Die Airlines sagen es mir im Interview, die Flughafenbetreiber sagen es auch und die Reiseindustrie sagt es. Es wird also wieder verreist, die Urlauber sind zurück, die Fachsprache sind die Leisures. Das merken Sie natürlich auch. Aber Business kommt noch nicht so richtig aus dem Knick. Wie passt denn das jetzt, dass Sie ein neues Segment des Home-to-Go Pro eingeführt haben, 23?
Ja, Home-to-Go Pro ist ja sozusagen die Business-to-Business-Lösung. Das heißt, wir haben dort Lösungen, Softwarelösungen für die Angebotsseite. Das heißt, Hausbesitzer, Regionen, denen wir helfen, ihre Objekte zu vermieten. Die richten sich dann aber natürlich letztendlich immer an Konsumenten. Also wir haben, ich will nicht sagen, gar keine Geschäftsreisenden, weil bestimmt wird es den einen oder anderen geben, der dann auch mal für eine Geschäftsreise ein Ferienwohnung oder ein Ferienhaus nutzt. Aber grundsätzlich haben wir die Unterscheidung im Marktplatz. Das heißt, wir beziehen uns direkt auf die Konsumenten, also B2C. Und bei dem anderen arbeiten wir für die Angebotsseite, die dann wiederum mit unserer Hilfe auch auf die Konsumenten zugeht.
Vermutlich auch das nächste Thema Subscription Services, Software as a Service. Ich hatte erst gedacht, ich bin im Geschäftsbericht eines IT-Unternehmens kurz mal gegriffen.
Naja, also ein Beispiel wiederum, was Teil von Subscription and Services beziehungsweise jetzt Home2Go Pro ist, ist ja unser Tochterunternehmen Smoobu. Die stellen eine Software zur Verfügung für Hausbesitzer, die damit sehr, sehr einfach das Objekt selbst vermieten können. Und die können mit einer eingebauten Schnittstelle dieses Objekt dann auch sehr einfach an der Booking.com, an der Airbnb, an der Home2Go, an der Expedia-Gruppe geben. Und das läuft dermaßen ab, dass die einen monatlichen Betrag zahlen für die Nutzung der Software und einen monatlichen Betrag für jedes Objekt, was damit vermarktet wird. Und dementsprechend haben wir eben, es ist eine Software, es ist eine Service-Software und dementsprechend bekommen wir da die monatlichen Zahlen. Und das ist wiederum aus Investorensicht, weil das eine sehr gute Visibilität auch gibt, wie sich da zukünftige Umsätze entwickeln, weil je mehr Leute diese Software nutzen, desto attraktiver wird es dann auch.
Wie werden sich denn die Umsätze da entwickeln?
Die werden sich sehr, sehr positiv entwickeln. Also wir führen ja jetzt in 2024 ein sogenanntes Segment-Reporting ein, wo wir eben dann den Marktplatz als auch Pro aufschlüsseln in Umsätze bis runter zum bereinigten EBITDA, haben aber da noch keine sozusagen Segment-Guidance nach außen gegeben. Aber Sie haben es ja gesehen, in 2023 ist es Subscription and Services. Es war damals noch kein Segment, sondern nur ein Teil. Aber das ist jetzt der wesentliche Teil auch des Home-to-Go-Pro-Segments. Der ist wiederum sehr, sehr stark gewachsen. Und da gibt es eigentlich keinen Grund, warum dieses Wachstum nicht weiter fortgeführt werden sollte.
13 Brands finde ich auf der Homepage. Neu sind mal weg und Kurzurlaub. Das heißt, setzen Sie weiter auf Wachstum? Machen Sie quasi den FC Bayern München der Reiseindustrie und kaufen die Konkurrenz zusammen?
Naja, also ich glaube, der Vergleich mit dem FC Bayern, da gibt es dann doch noch ein paar schwergewichtigere Unternehmen als wir. Aber die Akquisition von Kurzurlaub und Kurz mal weg hat eine sehr schöne Ergänzung gewesen, weil wie der Name schon sagt, diese beiden Unternehmen richten sich ja an Kurzurlauber oder wie mir jetzt vor kurzem jemand erklärte, die 57-Stunden-Urlauber, die dann ein langes Wochenende machen. Und das ist für uns sehr attraktiv gewesen, weil wir diese Kunden, die machen den Urlaub ja hauptsächlich in der Nebensaison, also im Frühjahr oder im Herbst. Unsere bestehenden Kunden machen den Urlaub hauptsächlich im Sommer, wenn der Jahresurlaub gemacht wird. Und auf die Art und Weise können wir das Portfolio sehr schön erweitern und können sozusagen deren Kunden zu uns nehmen, unsere Kunden darüber schicken und auf die Art und Weise ein größeres Angebot machen, was dann auch wiederum eine stärkere Interaktion mit den Kunden mit sich bringt.
Zwei Dinge. Einmal 57 Stunden, das müssen Sie mir kurz erklären. Und der Vergleich mit Bayern München. Bayern München kauft sich ja auch ganz gerne so die stärksten Spieler der Konkurrenz dann zusammen. Ich will jetzt nicht sagen, dass Sie jetzt Booking.com kaufen sollen oder die Frage, wann kaufen Sie das? Gut, Porsche hat ja auch mal versucht, Volkswagen zu kaufen. Also von daher ist ja nichts unmöglich. Aber ein Platzhirsch, der sagt, ich habe jetzt hier andere Unternehmen, kleinere, kurz mal weg, Kurzurlaub, 57 Stunden und so weiter. Und sagt, okay, ich hole das jetzt unter meinem Dach zusammen. Das ist schon Ihre erklärte Strategie.
Ja, wenn es Sinn macht, dann nehmen wir da gerne attraktive Unternehmen, die stark wachsen, die profitabel sind, die letztendlich auch auf unser Wachstum einzahlen, auf unsere Profitabilität einzahlen. Die nehmen wir gerne mit dazu. Und bei Kurzurlaub und kurz mal weg, das war eben genauso was, was da optimal reingepasst hat. Und die wiederum haben uns auch als starken Partner gesehen, der aufgrund der starken Nachfrage, die wir auch generieren, zu deren Geschäftsmodell gut passen. Und zu den 57 Stunden, das ist im Endeffekt die zwei Tage Samstag, Sonntag, das sind die 48 Stunden. Und dann nehmen sie noch den halben Freitag dazu und dann sind sie bei 57.
Diese Unternehmen, die Sie da kaufen, sind die profitabel? Was ist da für ein Pricing momentan? Was zahlen Sie da für Multiples?
Die sind profitabel und da zahlt man letztendlich EBITDA-Multiplikatoren.
Wie viel? Ist jetzt momentan eine gute Einkaufssaison? Liegen die Preise am Boden oder ist es doch relativ teuer?
Jein. Also es ist wie üblich irgendwo dazwischen. Heißt, Sie können relativ günstig jetzt Unternehmen erwerben, die keinen Gewinn machen. Also da würde ich sagen, fanden die Preise gerade sehr stark nach unten. Und das merkt man auch, dass dann einem Unternehmen angeboten werden, wo man sozusagen eine Woche später schon erneut angesprochen wird. Jetzt hat sich der Preis nochmal reduziert. Aber da halten wir von Abstand, weil diese Unternehmen, da wird schon einen Grund haben, warum die nicht profitabel sind. Und wie unsere auch offen kommunizierte Strategie ist, dass wir nur Unternehmen kaufen wollen, die sowohl zum Wachstum einzahlen, als auch zur Profitabilität einzahlen. Und bei den profitablen Unternehmen, die auch dann entsprechend Free Cashflow generieren, da ist natürlich der Verkaufsdruck nicht so vorhanden. Das heißt, die schauen sich schon ganz genau an, was kann man gemeinsam erzielen. Und jetzt im Fall auch von Kurzurlaub und kurz mal weg, war es dann wirklich auch das gemeinsame Ziel, was wir da haben. Und in dem Fall war ja auch noch besonders gewesen, da haben wir 51% erworben und die alten Besitzer haben weiterhin 49%. Das heißt, auch ganz bewusst eine Partnerschaft da eingegangen, um gemeinsam das Unternehmen nach vorne zu bringen, um dann eben auch gemeinsam besser und profitabler zu arbeiten.
Als eines der Highlights 2023, also in diesem Bericht, ist dann auch sehr stark schon der Blick nach vorne. Das sind ja teilweise relativ deutliche Steigerungen, auch so auf der Ergebnisseite. Wie lautet jetzt genau der Plan und wie wollen Sie ihn erreichen?
Na gut, der Plan ist im Endeffekt relativ einfach, dass wir halt jeder einzelne Bereich, den wir da in der Gruppe haben, der muss seinen Teil abliefern. Und auch ganz wichtig, dass wir halt organisch wachsen. Also diese Wachstumsraten, die wir da haben, die sind ja auch unterstützt durch die Akquisition. Aber wir haben ja auch damals bei unserem Kapitalmarkttag im Dezember schon gesagt, wir wollen die zusätzliche Profitabilität, die wir in 2024 erwirtschaften, nochmal in zusätzliches Wachstum investieren, sodass die Profitabilität aus 2023 der Basiswert ist, unter dem wir nicht mehr fallen. Und zusätzliche Profitabilität, jetzt ist natürlich die Profitabilität, die aus der Akquisition kommt, kommt nochmal on top obendrauf. Und was bedeutet das für jede einzelne Einheit? Jeder muss sich da entsprechend jeden Tag wieder drum kümmern, dass neue Buchungen reinkommen, dass neue Softwareverträge abgeschlossen werden. Und ja, jeder trägt da seinen Teil zu bei. Und wie gestern schon gezeigt, die ersten zwei Monate, Januar, Februar, sind da schon mal ein guter Start gewesen. Die ersten zwei Wochen im Januar waren ein bisschen holprig, dass man sich schon dachte, oh, was ist das jetzt? Weil das vierte Quartal war sehr, sehr gut gewesen und das passte sogar so gar nicht zusammen. Aber es hat sich dann sehr schnell in der zweiten Januarhälfte auch rausgewachsen und jetzt Februar, März lief dann entsprechend weiter. Also von daher, mit der Guidance, die wir gestern rausgegeben haben, fühle ich mich sehr komfortabel und kann da auch gut beschlafen.
Der Börsengang war 21, jetzt sprechen Sie schon wieder intensiv über einen Aktienrückkauf. Ist auch ungewöhnlich.
Ja gut, wir haben ja im September 23 unseren Aktienrückkauf angekündigt, konnten aber seitdem nur relativ wenig. Also das Aktienrückkaufsprogramm war 10 Millionen Euro und wir konnten jetzt in den 6 Monaten gerade mal für 700.000 Euro Aktien zurückkaufen. Warum nicht mehr? Weil das Handelsvolumen auf Xetra darf nur zugrunde gelegt werden, davon wiederum nur 25%. Dann haben sie noch weitere Regelungen, beispielsweise die Uptick Rule, dass man nicht einen Preis setzen kann, der höher ist. Und all das hat dazu geführt, dass wir eben relativ wenige Aktien zurückkaufen konnten. Und wir haben ja damals schon gesagt, wir kaufen bis zu einem Wert von 3,16 Euro zurück. Jetzt ist der Kurs nochmal weiter unten. Und dementsprechend sehen wir das als attraktive Möglichkeit an, da Aktien zurückzuerwerben und die können wir dann beispielsweise auch wieder für Akquisitionen verwenden.
Home to go, das Jahr 2023 und der Ausblick auf 2024. Der Finanzverstand, Steffen Schneider, danke schön fürs Interview.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG.